Traditionell besteht ja eine Familie aus Papa, Mama, Kind, aber so alt dieses Bild ist, so falsch ist es auch. Schon immer wurde ja gepatchworked, waren Großeltern Ersatz für leibliche Eltern und auch ohne Kinder kann sich ja eine Familie komplett fühlen. Welches Familienmodell soll da wohl das einzig Richtige sein? Wir suchen Antworten bei Professor Dr. Johannes Jungbauer. Er ist Psychologe, er lehrt an der Katholischen Hochschule in Aachen. Er hat sich im Zuge seiner Arbeit mit den verschiedenen Lebensmodellen beschäftigt und beschreibt in seinem Buch Familienpsychologie kompakt für Fachleute, aber auch für Laien, wie sich die traditionelle Keimzelle der Gesellschaft im Laufe der Zeit gewandelt hat. Heute bestehen Familien ja neben den klassischen Modellen oft nur noch aus einem alleinerziehenden Elternteil mit Kind, manchmal auch aus zwei homosexuellen Vätern nebst Adoptivkind oder auch einem Potpourri aus Stiefgeschwistern. Was würden Sie denn sagen, was gehört denn zu einer funktionierenden Familie unbedingt dazu?
Also, das ist natürlich schwierig zu sagen. Man kann natürlich im Vergleich zu früheren Generationen zunächst einen Wertewandel feststellen. Was eine funktionierende Partnerschaft oder eine funktionierende Familie ausmacht, wird heute von den Familienmitgliedern oft ganz anders definiert als früher. Wenn wir aber davon ausgehen, dass zu einer Familie Kinder dazugehören, dann denke ich, zeigt sich die Funktionalität einer Familie unter anderem darin, dass es den Eltern bzw. den Haupterziehungspersonen gelingt, die Grundbedürfnisse ihrer Kinder, zum Beispiel nach Geborgenheit, nach liebevoller Nähe und Kontinuität hinreichend zu befriedigen. Wenn dies den Eltern gelingt, dann können sich Kinder auch gut und gesund entwickeln. Nicht relevant ist dagegen meines Erachtens, ob die Eltern jetzt miteinander verheiratet sind, ob es sich um die leiblichen Kinder handelt oder ob die Eltern vielleicht das gleiche Geschlecht haben, wie das ja in den sogenannten Regenbogenfamilien der Fall ist.
Da wollte ich gerade drauf kommen. In Ihrem Buch sprechen Sie ja auch über die Lebensform neben dieser traditionellen Familie.
Ja.
Sie geben auch Lösungsvorschläge für schwierige Situationen. Was bedeutet es denn zum Beispiel, in einer Regenbogen- oder Patchwork-Familie zu leben oder darin groß zu werden?
Das muss man vielleicht differenziert beantworten. Zunächst kann man ja feststellen, dass alleinerziehende Eltern und Patchwork-Familien heutzutage gar nicht mehr so selten sind. Gesellschaftlich sind solche Familienmodelle heute eigentlich weitgehend akzeptiert, würde ich sagen. Allerdings sind zum Beispiel Kinder in Patchwork-Familien durchaus mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, denn sie müssen ja lernen, mit zum Teil ziemlich komplizierten Beziehungskonstellationen zurechtzukommen, zum Beispiel mit den Stief- und Halbgeschwistern, mit den leiblichen Eltern, mit den Stiefeltern, das kann manchmal ganz schön schwer sein. Besonders, wenn es den geschiedenen Eltern nicht gelingt, auf eine gute und konstruktive Weise miteinander umzugehen. Die Regenbogenfamilien, die Sie angesprochen haben, die sind im Vergleich dazu sehr viel seltener. Zum Teil wird ja bezweifelt, auch in letzter Zeit kam das in den Medien immer wieder zur Sprache, ob es für ein Kind überhaupt gut sein kann, wenn es mit zwei lesbischen Müttern oder zwei schwulen Vätern aufwächst. Aber, und das habe ich in meinem Buch auch beschrieben, die Ergebnisse der psychologischen Forschung sind hier eindeutig, denn es lassen sich langfristig keine Entwicklungsunterschiede zwischen Kindern homosexueller und heterosexueller Eltern feststellen. Wenn es hier zu Problemen kommt, dann hat das in der Regel nicht mit der mangelnden Erziehungskompetenz oder dem schlechten Vorbild der Eltern zu tun, sondern eher mit der gesellschaftlichen Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensformen, die es heute ja leider immer noch gibt.
Wenn Sie Probleme ansprechen, Probleme kann man ja auch in einer, in Anführungszeichen, ganz normalen Familie haben. Viele Paare kriegen ja gerade dann Probleme, wenn die Kinder da sind. Viele trennen sich ja gerade dann, wenn sie eben vor der Aufgabe stehen, gemeinsam Kinder großzuziehen. Und dann ist es völlig egal, ob das die leiblichen, angeheiratete oder adoptierte Kinder sind. Wie kann man denn Familien vor so einer Trennung schützen?
Ja, Sie sprechen ein Thema an, das seit vielen Jahren natürlich besteht. Seit vielen Jahren verzeichnen wir eine konstant hohe Scheidungsrate. In Deutschland kommen auf ca. 400.000 Eheschließungen pro Jahr ca. 200.000 Scheidungen. Ja, das ist enorm, hat aber nichts mit einem allgemeinen Bedeutungsverlust von Ehe und Partnerschaft zu tun. Im Gegenteil, gerade weil ja Partnerschaft für die meisten Menschen eine so emotional wichtige Bedeutung hat, sind die Erwartungen an den Partner bzw. die Partnerin oft sehr hoch, manchmal unrealistisch hoch. Entsprechend leicht können ja dann diese Erwartungen im alltäglichen Zusammenleben auch enttäuscht werden. Eine Scheidung ist dann oft mit der Hoffnung verbunden, im Anschluss dann den richtigen Partner zu finden, mit dem dann alles besser wird. Wie man jetzt Paare oder Familien vor einer Trennung bewahren kann, das ist zumal in einem so kurzen Gespräch, glaube ich, schwierig zu beantworten. Aber was man jungen Ehepartnern auf jeden Fall empfehlen kann, das ist, ihre Partnerschaft nicht mit unrealistisch hohen Erwartungen zu überfrachten, sondern sich einfach auf gute und schlechte Tage im Beziehungs- und Familienalltag einzustellen. Paare sollten, glaube ich, sich darauf einstellen und lernen, Belastungen, Krisen, ja, die ganzen kleinen Katastrophen des Familienalltags gemeinsam zu bewältigen und auch immer wieder bewusst auf eine positive Kommunikation miteinander zu achten. Das ist nicht selbstverständlich. Und das kommt nicht nur einer Paarbeziehung, sondern der ganzen Familie zugute.
Wenn wir beim Familienalltag sind, Familie ist ja was Lebendiges.
Ja.
Und das beschränkt sich auch nicht unbedingt nur auf die engsten Verwandten. Diese traditionelle Großfamilie so unter einem Dach, die ist ja eher selten geworden. Es gibt sie aber noch. Aber inzwischen ersetzen auch Leihomas zum Beispiel begeistert die leiblichen Großeltern, weil sie vielleicht einfach dichter dran wohnen als die leiblichen. Ist es nicht vielleicht sinnvoll, dass man sich doch wieder alle Generationen in ein Haus holt und unter einem Dach vereint? Ist das besser für Familien?
Ob es grundsätzlich zu empfehlen ist, wie Sie angedeutet haben, dass mehrere Generationen in einer Familie unter einem Dach leben sollten, das bezweifle ich. Für manche Familien mag das sicher eine optimale Lösung sein, aber in anderen Fällen wären, glaube ich, Probleme vorprogrammiert, weil viel Nähe bedeutet immer auch ein Mehr an Konfliktpotenzial.
Ja, ich stelle mir das auch ziemlich kompliziert vor, aber wir können ja gerne nochmal nachlesen, was Sie schreiben in Ihrem Buch Familienpsychologie
gerne.
Heute. Professor Dr. Jungbauers Buch ist erschienen im Belz Verlag und wenn Sie mehr über die Familie wissen wollen, vielleicht auch beruflich mit dem Thema zu tun haben, dann legen wir Ihnen das Buch wirklich wärmstens ans Herz. Herzlichen Dank, Professor Jungbauer.
Ich danke Ihnen.